Gut, wir sind ja im Matthäus-Evangelium mitten drin in der Bergpredigt. Hat einmal jemand gesagt, die Bergpredigt ist die Regierungserklärung des Reiches Gottes. Da ist etwas dran. Es ist erstaunlich, wie der Herr Jesus hier die Praxis aufgreift. Aber ich möchte jetzt ein paar Dinge einfach vorab zu bedenken geben. Die Bibel ist kein Kochbuch, die Bibel ist auch kein Lexikon, sondern die Bibel ist ein organisches Ganzes. Wir haben die Bibel zum Beispiel in die vier Evangelien mit unterschiedlicher Zielsetzung. Im Matthäusevangelium, das wir jetzt ja betrachtet, haben wir den Herr Jesus als der König Israels. Natürlich gilt das Matthäusevangelium genauso für uns wie für alle Menschen, aber es ist hier einfach ein Hintergrund, wo er das mosaische Gesetz, Israel, die Pharisäer und die damalige Situation einfach aufarbeitet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Galater 4 zum Beispiel liest, sagt die Bibel, der Herr Jesus ist unter das Gesetz getan worden. Und die ganze Evangelie sind zur Zeit des Gesetzes. Jetzt geht der Herr Jesus eben hin im Matthäus-Evangelium und nimmt, nicht immer, aber man sieht es dann, nimmt er eine besondere Thematik vom Hintergrund des mosaischen Gesetzes. Und das ist hier jetzt auch der Fall. Ich lese uns Matthäus 5, eigentlich sind es die Verse 31 und 32, ich lese ab 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von einer Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Der Jesus hat hier eine Praxis der Juden aufgegriffen und es ist in, sag mal, Anführungszeichen, im Orient war es relativ einfach, wenn dir der Ehepartner nicht gefallen hat, ihn loszuwerden. Also es gibt Geschichte, dass wenn Frau die Suppe versalzen hat, dann konnte sie der Mann verstoßen. Also ist eine Katastrophe. Und der Jesus greift auch diese Praxis auf. Wir dürfen dir etwas nicht vergessen. Du hast ja im Matthäusevangelium nicht das alttestamentliche Judentum und nicht das alttestamentliche Israel, sondern das ist ja was anderes. Du hast Israel, zu dem Gott 400 Jahre nicht mehr geredet hat. Darf man ja nicht vergessen. Seit der Zeit Malachis. Gott hat so gemacht, dass er im Tempel, wo normalerweise ja, ich sag's mal so, der feste Platz der Stiftshütte war, wo die Bundeslade war mit dem Sühnedeckel, er hat durch sein Gericht praktisch auch Israel hier die Opferstätte weggenommen. Er hat alles vorbereitet für den Herr Jesus. Und der Jesus hat es hier mit Juden zu tun, die nach der Überlieferung der Alten gelebt haben. Das sind die Pharisäer und die Überlieferung der Alten war die Mischna. Die kann man heute kaufen. Kostet 20, 30 Euro, das ist so ein dicker Wälzer wie ein Brockhaus. Da siehst du genau das, wo der Herr Jesus hier gekämpft hat mit ihnen. Interessant ist, der Jesus hat das mosaische Gesetz vollständig und total erfüllt. Er hat aber immer gezielt gegen die Mischna gehandelt. Also er hat hier, ging dagegen. Und jetzt ist so, ich möchte jetzt einfach etwas betonen. Wir haben ja ein Thema an dieser Frage, die wird immer aktueller, weil halt das, was Schöpfungsordnung eh ist, inzwischen sehr zerrüttet ist. Wir haben inzwischen ja, zum Beispiel interessant, selbst in Amerika, wo ja man sagt, jeder Sechste sei bekehrt, ist inzwischen jede zweite Ehe der Gläubigen geschieden. Das heißt zu Deutsch, du hast einfach vom Zeitgeist her jetzt etwas, wo das eher ein Problem ist. Und darum denke ich auch, dass es richtig ist, wenn wir das uns in Ruhe angucken. Aber ich möchte einfach etwas betonen, bevor wir das Thema angehen. Wenn du heute Leute hörst, die sich bekehren, dann hast du Leute, die großteils aus Situationen kommen, die sind katastrophal. Du hast kaum noch Leute, die aus geordneten Verhältnissen kommen. Das ist einfach, wie soll ich sagen, eine Zeitgeisterscheinung. Das ist Endzeit, das ist die Gesetzlosigkeit. Und wir haben die Grundsituation, dass man einfach das Evangelium verstehen muss. Wisst ihr, der Jesus ist nicht gekommen für die, die bürgerlich ein gutes Leben führen, für die, wo alles glatt geht, für die, wo keine Probleme haben, für die, wo keine Sünde haben. Sondern Jesus ist gekommen, um den Sünder zu retten. Wisst ihr, es gibt im Reich Gottes zwei Extreme. Einmal, dass man ganz klar der Wille Gottes, was er auch sagt, was vor ihm Sünde ist und was vor ihm erlaubt ist, dass man das wirklich tut, das ist auch richtig. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht, bevor ein Mensch sich überhaupt bekehrt, ihm schon eine Latte hochlegt, wo er nicht drüber steigen kann, und dass dann die Leute nicht mehr in dem Bewusstsein zum Herr Jesus kommen, dass er jeden Sünder retten will, egal wo er herkommt. Da können die zerrüttetsten Verhältnisse sein und alles kaputt sein, dann will ihn der Jesus trotzdem retten. Und wenn ein Mensch gerettet wird und der Jesus findet, hat er immer einen Weg. Und das gilt auch für Ehe und das gilt auch für Scheidung, es gilt auch für das Thema, das wir hier haben. Möchte ich vorab schicken, dass wir hier eine falsche Idee kommen. Aber zuerst 1. Mose 2. Und ich denke einfach, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, was hier die Bibel sagt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und das ist Ehe. Die Bibel sagt klipp und klar, Ehe ist Schöpfungsordnung. Gott hat nie etwas anderes gewollt als Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist schon mal ganz klar. Alles, was heute hier verhandelt und gebracht wird, ist eigentlich biblisch gesehen völlig disqualifiziert. Gott geht davon aus, dass Mann und Frau eine Ehe bilden. Er geht aber davon aus, obwohl er sagt, dass das die Masse ist, dass was Zweites gibt. Dass es Verschnittene um das Reich Gottes Wille gibt, dass es Leute gibt, die heiraten nicht. Und dass es auch Menschen gibt, zum Beispiel Witwen, dass es aber auch Menschen gibt, die haben sich freiwillig der Ehe enthalten, wegen einem Dienst. Dass hier also ein Spielraum ist. Gleichzeitig sagt 1. Korinther 7, wo Paulus erklärt, wie es mit den Gnadengaben zugeht, dass praktisch die Fähigkeit, verheiratet zu sein, überhaupt der Ehe einzugehen, mit zu der Grundgnadengabe gehört, die Gott einem Menschen gegeben hat. Also es gibt Menschen, von denen hat Gott letztendlich vorgesehen, dass er auch heiraten soll, das ist die Masse. Aber es gibt Menschen, die hat Gott gar nicht vorgesehen, dass sie heiraten sollen. Die haben die Gnadengabe nicht und die sollten auch nicht heiraten. Das ist eine gefährliche Sache. Und jetzt muss ich nochmal was sagen. Es ist auch so, obwohl das der normale Weg von der Bibel her ist, darf man sich nicht verrückt machen. Wisst ihr, wenn dann jemand an einem bestimmten Punkt noch nicht verheiratet ist und der macht sich völlig verrückt, das ist biblisch völlig daneben. Jetzt kommen wir zum zweiten Problem. Wir werden jetzt bei diesen Texten auf drei Ebenen treffen. Das ist ganz wichtig. Wir werden einmal auf die Ebene Israels treffen, dann werden wir auf die Ebene der allgemeinen Gültigkeit treffen, die für alle gilt. Und dann kommen wir auf ein Spezifika, das ist der Korintherbrief, wo der Herr Jesus durch den Paulus uns mitteilen lässt, wie ein Gläubiger letztendlich mit dem umgehen soll. Das darf man die nicht vermischen. Ich kann jetzt nicht gehen zum Ungläubigen und sagen, du musst handeln wie ein Gläubiger. Sondern wir müssen das schön differenzieren und von daher haben wir heute, ich sage es mal vorsichtig, große Aufgabe. Also nochmal Galater 4, ich möchte es einfach nochmals lesen, dass man sich dessen bewusst ist, der Herr Jesus redet nicht zu bereits Erlösten, er redet zu Israel, er redet praktisch hier auch prophetisch schon als Regierungserklärung der zukünftigen Gemeinde. Und er redet hier am Galater 4 ab 1 über Mündigkeit, Unmündigkeit. Und dann ab 4 sagt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe, Gottes durch Christus. Also er sagt hier ganz klar, um uns loszukaufen, musste der Jesus unter das mosaische Gesetz. Die ganze Evangelien sind unter dem Gesetz. Apostelgeschichte 1 ist unterm Gesetz. Das Gesetz praktisch endet rechtlich mit dem Eingang Jesu, steht im Hebräer 9,11, Hebräer 10,19, Folgeverse jeweils, endet mit dem Eingang Jesu ins innerste Heiligtum nach der Auferstehung, als er sein Blut auf den Sühnedeckel sprengt. Dann ist das mosaische Gesetz erfüllt. Und dann gießt er der Heilige Geist aus. Und die Gemeinde beginnt mit Pfingsten, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir hier eine Situation, er redet hier mit Israel. Das sieht man an dem Punkt, dass er über den Scheidebrief redet. Ich sag mal so, ein Scheidebrief war ein Dokument der Juden. Ich habe das jetzt mitgekriegt, wie selbst in heutiger Zeit orthodoxe Juden wieder ein Kampf ist. Da kann es Mord und Totschlag geben wegen diesem Scheidebrief. Der Scheidebrief ist alles. Das hatte ich nie geglaubt, dass der so eine riesige Rolle spielt. Und man muss einfach nüchtern sachlich sehen, wenn man den Scheidebrief anguckt, dann sieht man 5. Mose 24, Vers 1. Ist ja was, wo wir Heide nicht kennen in dem Sinne. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade, da steht jetzt interessanterweise nicht Chesed, das ist die göttliche Bundesgnade, sondern da steht Chen. Und das Chen heißt ganz einfach Gnade, also im Sinne von, so wie man es in der weltlichen Form gebraucht, er findet was, was ihm nicht gefällt. Weil etwas Schändliches er an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt. Und da wird genau beschrieben, was mit diesem Scheidebrief auf sich hat, dass zum Beispiel der erste Mann sie nicht wieder heiraten darf. Das ist eine wichtige Sache auf dem mosaischen Gesetz her. Aber ich möchte jetzt nochmal etwas betonen. Wir heute sind nicht zur Zeit des Matthäusevangeliums. Wir heute sind zur Zeit des Korintherbriefs. Das heißt, bei uns ist inzwischen das mosaische Gesetz durch den Herrn Jesus erfüllt. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Wir gehören zu der Gemeinde. Und jetzt muss man einfach etwas feststellen. Und das ist jetzt ganz wichtig bei der ganzen Sicht, weil über dieser Frage zum Beispiel, darf man überhaupt scheiden? Darf man, wenn man geschieden ist, wieder heiraten? Darf dann, wenn wieder geheiratet ist, muss dann, wenn jemand zum Glauben kommt und plötzlich sieht, dass Gott es nicht vorgesehen hat, muss er dann seine Ehe beenden. Wisst ihr, bei mir laufen alle diese Meinungen ein, und zwar mehr oder minder radikal. Da kommen Leute, die sind tatsächlich hingegangen und haben dann die Ehe, die sie eingegangen sind, wieder beendet, weil ich für falsch halte, aber das ist die andere Seite. Wisst ihr, dann gibt es wieder Leute, die sind total radikal, dann gibt es wieder Leute, die sind total locker und vertreten sogar biblisch falsche Ansichten, schreiben Bücher drüber. Wisst ihr, und das ist alles so. Wir müssen es als einfach angucken, wie die Bibel es sagt, und müssen uns wirklich ins Gedächtnis rufen. Wir sind neutestamentliche Gläubige. Was will der Herr Jesus von uns? Was anderes wie von den Juden. Das muss uns klar sein. Und in Römer 7, 4 haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Wenn man das nicht begreift, da steht, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus. Ich bin tot fürs mosaische Gesetz in dem Moment, wie ich zum Leib Christi gehöre. Das heißt, in der Sekunde der Wiedergeburt ist das mosaische Gesetz für mich weg. Ich bin tot. Aber weniger wie gar nichts zu sagen, ist für mich vollkommen aufgelöst. Römer 10, Vers 4. Wichtiger Punkt. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Vorsicht. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, das Gesetz ist nur zu Ende für den, der wiedergeboren ist, für den, der gerettet ist, der glaubt. Das ist ein riesiger Unterschied. Nur für den, der gerettet ist. Dann sagt 1. Timotheus 1, Vers 8. Und hier haben wir jetzt die Brücke. Da sagt die Bibel ganz einfach, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, also einem Gerechten, einem Wiedergeborenen, ist kein mosaisches Gesetz auferlegt. Er lebt im Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, sagt er in Römer 8. Aber hier sagt er, er hat kein mosaisches Gesetz. Jetzt erklärt er, wem gilt jetzt das mosaische Gesetz? Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Das mosaische Gesetz gilt für uns alle nicht mehr. Aber für jeden, der nicht wiedergeboren ist, wendet Gott das mosaische Gesetz als Strafgerichtsbuch an. Und es gilt nämlich für, wen gilt es? Für Gottlose oder Gesetzlose, Das ist im Alten Testament, im Neuen weniger, aber im Alten Testament ist das so ein Problem, gesetzlos, gottlos. Es ist das Gleiche, aber hier steht jetzt ausdrücklich auch Gesetzlose. Sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Klammer, abtreiben, Unzüchtigen, Knabengendern, Menschenräubnern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Also er sagt hier ganz klar, das mosaische Gesetz ist von Gott her ein Gerichtsbuch für den, der in Sünde lebt. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, auch die Stelle, wo wir jetzt lesen, gelten für jeden Nicht-Wiedergeborenen. Im Korintherbrief, die Stelle gelten wieder für den Wiedergeborenen. Also muss da schön unterscheiden. Es ist die Frage, wann kommt der Ehe zustande? 1. Mose 2,24, haben wir auch gestritten. Ich hatte Aramäer da, wunderbare junge Brüder. Sie hat mir gesagt, wir sind Orientalen, wir denken anders. Aber es sind wunderbare Brüder und die hatte das auch das Problem. Wann ist eine Ehe vollzogen? Also ich möchte nochmals betonen. Eine Ehe wird vollzogen, wenn jemand Vater und Mutter verlässt und mit dem anderen Ehepartner ein Fleisch wird. Das heißt, die Ehe muss vollzogen werden. Ich habe zum Beispiel einen Seelsorgefall gehabt, dass die Ehe nie vollzogen werden. Ich habe dem Mann gesagt, löst die Ehe auf. Hätte er dürfen. Jederzeit. Wenn die Ehe nicht vollzogen ist, ist sie biblisch keine Ehe. Aber im nächsten Punkt geht es nicht nur darum, Vater und Mutter zu verlassen, die Ehe zu vollziehen, sondern Römer 13,1 sagt auch, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei den Motilonen wohne, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich bin froh, dass ich da nicht wohne. Das ist ein Stamm, der Sache ist, die ich nicht essen könnte, lebendige Würmer und so Zeugs. Ich habe einen Missionsbericht von den Motilonen gelesen und das war jetzt für mich interessant. Die Obrigkeit der Motilonen hat für diesen Stamm festgesetzt. Ehe ist, wenn ein Mann seine Hängematte nimmt und eine Frau ihre Hängematte nimmt, gehe zu einer Baumgruppe und hänge die Hängematte nebeneinander, dann ist die Ehe vollzogen. Also wenn die dann sich nur körperlich vereinigen, dann ist abgehakt. Also das ist wie bei uns, wenn man in Deutschland eine Ehe eingeht, da geht man normalerweise auf Standesamt und unterschreibt. Ich sage die Leute immer, Ehe ist erst rechtlich zustande gekommen, wenn unterschrieben ist und die Ehe vollzogen ist, dann ist sie biblisch eine Ehe. Bei Motilona hat es gereicht, wenn du die Hängematte nebeneinander hinkriegt hast. Jede Kultur hat ihre eigene Obrigkeit. Darum sagt die Bibel nämlich nicht, wie das genau geht, sondern sagt nur, du bist der Obrigkeit untertan. In Deutschland ist es so, eine Ehe ist nur eine Ehe, wenn du aufs Standesamt gehst und unterschreibst. Dann ist eine Ehe. Wenn die Ehe vollzogen wird, dann ist die biblische vollgültige Ehe mit allem drum und dran. Ist wichtig. Und jetzt kommt der Jesus hier und lehrt im Umfeld des Gesetzes, 5. Mose 31, er zeigt nämlich, dass es um den Scheidebrief geht. Und jetzt geht es darum, wann kann ich eine Frau loswerden? Oder einen Mann. Man kann auch einen Mann loswerden. Und dann sagt er klipp und klar, wenn du dich scheidest aus irgendwelchem Grund, weil zum Beispiel die Suppe nicht schmeckt, ich weiß eher, die geschieden worden sind, wenn die Frau nicht ertragen hat, wie er die Suppe schlürft, der Mann, man darf da das nicht unterschätze. Man kann einen Menschen zerreiben durch Umstände. Es gibt's. Und er sagt hier, die einzige Ausnahme, unter mosaische Gesetz ausdrücklich, nicht bei uns, unter mosaische Gesetz. Die einzige Ausnahme ist, er sagt, ausgenommen wegen Unzucht. Unzucht ist das griechische Wort Pornoia. Man hat das immer so interpretiert und sagt, wenn der eine Teil die Ehe bricht, dann bin ich frei. Steht nirgends in der Bibel. Sondern Unzucht ist jede Form der unerlaubten Sexualität. Also es kann zum Beispiel sein, es gibt ja Ehe, wo der Mann plötzlich merkt, dass er eben seiner Sündenatur, in dem Fall zur Homosexualität neigt. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel. Aber auch Ehebruch fällt unter Pornoia. Das ist der Überbegriff für jede unerlaubte Sexualität. 1. Korinther 5, Blutschande. Alles, was Gott verboten hat, sexuell, ist Pornoia. Also sagt er hier, du kannst dich unterm Dach des mosaischen Gesetzes, wenn es um einen Scheidebrief geht, du kannst einer Frau oder deinem Mann nur einen Scheidebrief geben, wenn unerlaubte Sexualität vorliegt. Aber wenn dann jemand den Geschiedenen heiratet, bricht er die Ehe. Das ist jetzt einmal ein mosaisches Gesetz. Wieso? Das ist jetzt für mich aber ein Stück zu erklären, wie man die Bibel liest. Wieso? Wenn ich jetzt zum Beispiel Matthäus-Evangelium lese und ich habe eindeutig einen Hintergrund mosaisches Gesetz, wo etwas erklärt wird, das nur mit mosaischem Gesetz zu tun hat, Scheidebrief, dann muss ich habe hinter der Tabelle, um euch das zu erleichtern, da steht alles drauf. Ich habe eine Tabelle, wo man nochmal sieht, wie das läuft. Dann muss ich alle anderen Bibelstellen auch lesen. Und da muss ich sehen, ob der Herr Jesus, die Bibel redet ja von der gesunden Lehre Jesu für die Gemeinde und sie redet von der Apostellehre, von dem, was der Herr Jesus den Aposteln aufgetragen hat. Jetzt müssen wir gucken, lehrt der Herr Jesus das auch für den Rest? Also nicht jetzt für Israel mit dem Scheidebrief, sondern lehrt das Gleiche für den Rest der Menschheit? Und vor allem, was lehren die Apostel für die Gemeinde? Es gibt ja drei Gruppen von Menschen. Israel, das ist Matthäus 5. Der Rest der Welt, die Heiden, das ist Markus und Lukas. Und die Gemeinde Jesu, die drei Gruppen gibt es ja. Aus Juden und Heiden bildet sich ja die Gemeinde, nämlich die Wiedergeborenen. Es ist jetzt so, ich kenne jetzt Brüder, streitet es nicht ab, dass da jemand wiedergeboren ist, der nach meiner Sicht wieder eine Ehe eingeht, wo er hätte keine eingehen dürfen. Das muss er vor Gott verantworten. Aber wenn der jetzt hingeht und sagt, aufgrund von dieser Bibelstelle lehre ich jetzt sofort, dass man das tun darf, dann versündigt er sich. Klar. Weil ich habe hier Israel. Jetzt müssen wir einfach hingehen wie die kleinen Kinder und gucken, was lehrt die Bibel weiter. Matthäus 19, 7 bis 9. Wir sind immer noch im Matthäus-Evangelium. Wisst ihr, und ich möchte nochmal zu bedenken geben, gerade bei so kitzligen Fragen, da spielt es keine Rolle, was ich menschlich empfinde. Wisst ihr, zu mir kamen schon Brüder und haben gesagt, Karl Hermann, du kannst ja nicht sagen, da ist eher Dummheit der Ehe eingegangen worden. Ich habe dasselbe Fall in der Familie. Da ist einfach etwas durch schlechte Umstände ist eine Ehe eingegangen worden. Das kannst du nicht zu dem jungen Menschen sagen, mit 20, du musst jetzt ledig bleiben, voll, allein bleiben, solange du lebst. Wisst ihr, aber ich möchte es betonen. Es spielt gar keine Rolle, was wir empfinden. Aber der Humanismus ist nicht unser Maßstab, sondern das Wort Gottes allein. Also wir können nur nach der Bibel gehen. Das möchte ich betonen. Gott macht keinen Fehler. Gott weiß, was das Beste ist. Und jetzt hast du hier Matthäus 19. Also praktisch nochmals, das sagt er. Ab Vers 7, da sprachen zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben? Und vorher wird genau erklärt, es geht darum, zum Beispiel in Vers 3, eine Frau aus irgendeinem Grund zu entlassen. Und da geht ja der Herr Jesus hin und erklärt ihnen, dass der Schöpfer sie von Anfang an als Mann und Frau erschuf. Das steht übrigens im Hebräischen, im Grundtext, männlich-weiblich. Also das heißt, Gott geht davon aus, dass ein Mensch generell männlich-weiblich ist. Also, ich sage es mal so, Mensch ist immer Mann und Frau, männlich-weiblich. Und er sagt hier, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, wieder der gleiche Gedanke, und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Vollzug der Ehe. Im Jahre 2017 oder jetzt 18 in Europa, in Deutschland, gekoppelt, dass die Ehe rechtsgültig ist mit der Unterschrift auf dem Standesamt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe nur Aufgebotverfahren machen müssen. Mich muss man nur aushängen, meine Frau auch, ob wir heiraten dürfen, ob kein Widerspruch ist. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Und meine Frau ist ein Tag nach der Hochzeit, oder ist ein Tag vor der Hochzeit, ist sie 21 geworden, da habe ich nur die Unterschrift von meinem Schwiegervater vorher gebraucht. Heute lachen wir wahrscheinlich über solche Dinge. Ich weiß nicht, wie das heute geht. Gell? Das ist heute alles anders. Aber rechtlich ist ganz klar, die Ehe wird vollzogen, indem man Vater und Mutter verlässt, mit dem anderen die Ehe vollzieht und das tut, was die Kultur sagt, wie man Ehe macht. Wären wir Motillioner, hätte ich mit meiner Frau zusammen die Hängematte aufgehängt. So sind wir. Ja, ihr lacht, aber was andere Kulturen machen, da könnt ihr mal ein Buch lesen über die Ehe. Wie wurde Ehe geschlossen? Gell? Zum Beispiel, ich musste unterschreiben. Ich habe unterschrieben. Und dann kriege ich Urkunde. Das ist gutes preußisches Denken. Das ist Zucht und Ordnung. Das ist gar nicht schlecht. Wisst ihr, und er sagt dann, nachdem sie fragt, ja, warum? Und er sagt jetzt in Vers 6, was ist der Wille Gottes für generell Mann, Frau? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Ich möchte es betonen, das ein Fleisch bezieht sich nicht nur auf Sexuelle, sondern es bezieht sich auch ganz massiv auf das Psychische. Wisst ihr, wenn Menschen tatsächlich eine Ehe vollzieht und Ehe lebt, biblisch, dann passiert etwas, dass sie innerlich fast wie ein Mensch zusammenwachsen. Da geschieht was, kann man nicht erklären. Bei uns passiert es in letzter Zeit fast erschreckend, ich erschrecke mich mal fast, so brutal ist das. Ich sage zu meiner Frau, was, derselbe Sekunde, sagt sie, das habe ich vor 2 Sekunden das Gleiche gedacht. Sag ich, oh. Ich sage irgendwas, das habe ich auch gerade gedacht. Wisst ihr, da ist irgendwo wo eine Gleichschaltung. Jetzt sagt er, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Also da geschieht was, was Gott vorgesehen hat, das zusammengehört. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist immer der Wille Gottes. Er sagt klipp und klar, eigentlich will Gott Scheidung nicht. Malachi, am Schluss sagt er, ich hasse, da steht nicht Scheidung, sondern Entlassung im Grundtext. Und jetzt erkläre die Juden, die ja gewöhnt waren, aber Frau wegzuschicken, und die Frau durfte ja einen Mann wegschicken, wenn da was nicht passt hat. Und zwar, jetzt sage die ganz klar, warum hat dann Moses Gesetz befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Und jetzt erklärt er ihnen etwas und sagt, jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Schöpfungsordnung, keine Scheidung. Mosaisches Gesetz, Scheidung. Entschuldigung, es gilt bis heute. Mosaisches Gesetz hat Scheidung. Gemeinde Jesu, keine Scheidung. Steht da. Schöpfungsordnung, Gemeinde in der Regel gleich, dazwischen das Mosaische Gesetz anders. Ich möchte aber etwas dazwischen gleich einfügen, dass da jetzt eine falsche Idee aufkommt. Manche Gläubige ihrer Überfrömmigkeit sagen zum Beispiel, wenn ein Mann jetzt eine Frau halbtot plagt, durch Saufen, durch Hurerei, durch Schläge, indem er sie halbtot quält, dann sagen die Leute, du musst das als Gläubiger ertragen. Das steht auch nirgends. Es ist einfach so, man muss das ganz nüchtern sachlich feststellen, du kannst, wenn bestimmte Situationen sind, laut 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, auch vor allem wenn du zur Lumperei sogar dazu helfen würdest, wenn du passiv bist, kannst du dich trennen, aber nicht scheiden. Also möchte ich mal vorab sagen, dass da eine falsche Idee aufkommt. Dann sagt die Bibel hier, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, gleicher Gedankengang, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und jetzt sind die Leute gekommen und haben gesagt, das ist ganz einfach. Mein Mann oder meine Frau hat die Ehe gebrochen, ist weggegangen und aus dem Grund bin ich frei und jetzt kann ich andere heiraten, ohne Ehebruch zu begehen. Das ist mosaisches Gesetz und für das sind wir tot. Hat mit uns nichts zu tun. Versteht ihr? Man kann als Gläubiger nicht so argumentieren und als Heide auch nicht. Weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Markus 10, 11. Das ist jetzt Evangelium der Heiden. Das heißt, jetzt lässt der Herr Jesus das Evangelium schreiben, nicht mehr für die Juden spezifisch, sondern für die Heiden. Wisst ihr, darum müssen wir immer gucken. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe, als ich mit der Pfingstbewegung gekämpft habe. Was gilt für Israel, was gilt für die Heide, was gilt für die Gemeinde? Die drei Punkte. Die Bibel sagt, es gibt drei Gruppen Menschen. Juden, Heide und die Gläubigen. Und jetzt hast du plötzlich hier eine völlig andere Thematik. Jetzt sagt der Herr Jesus, und zwar, ich habe jetzt nur die Zentralstelle auf dem Zettel, aber wir können es auch von vorne lesen. Ab Vers 2 heißt es, und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Und das Markus 10 ist jetzt ein Zentrum. Also, die sind jetzt, schwäbisch würde man sagen, liedrig, hinterhältig. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Das ist jetzt der gleiche Hintergrund. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härtigkeit eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Wisst ihr, er schreibt jetzt auch die Thematik, auch eine Geschichte von den Pharisäern. Aber das ist jetzt nicht an die Juden geschrieben, sondern ist an die Heide geschrieben. Und darum kommt jetzt ein völlig anderer Schluss. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau, männlich-weiblich, geschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Übrigens geht ganz viele Ehe kaputt, weil die Leute das nicht tun. Ich sage denen immer, bei aller Wertschätzung und dass man Vater und Mutter ehrt, wisst ihr, Vater und Mutter ehren heißt was völlig anderes, wie wir denken. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, sie versorgen finanziell. auch eventuell durch Besuche, einfach, das heißt, sie versorgen. Aber ich muss, wenn ich heirate, muss ich das Elternhaus verlassen. Ich gründe eine neue Familie. Und dann ist es erstmal aus. Dann hat mir keiner reinzureden. Mir hat keiner reinzureden, was ich mache. Auch die Eltern nicht. Das ist biblisch. Und die zwei werden ein Fleisch sein, wie der Vollzug der Ehe. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und das ist viel tiefer als nur das Körperliche. Das geht ganz massives Seelische rein. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also wieder die gleiche Lehre, keine Scheidung. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Ist euch aufgefallen? Jetzt müssen wir einfach die Bibel ein bisschen genauer lesen. Wo sind die Pharisäer zu Hause? Weg. Wo ist die Thematik des Scheidebriefs? Weg. Ist erledigt. Jetzt redet der Herr Jesus zu seinen Jüngern grundsätzlich. Und jetzt hast du Lehre, nicht spezifisch für die Pharisäer, nicht spezifisch für Israel, sondern jetzt hast du einfach generelle Lehre Jesu über Scheidung, Heirat, Entlassung, über die ganze Sache. Sagt er was ganz einfach. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Klare Aussage. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt, das ist nämlich Kopf wie gesprungen, wer es macht, und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Also sagt der Jesus klipp und klar, Regel und Ausnahme, Scheidung letztendlich und Wiederheirat sagt Ehebruch. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte einfach praktisch bleiben. Du trennst dich vom anderen, weil er alles kaputt macht. Und jetzt ruiniert er dich und die ganze Familie, die Kinder, alle finanziell. Da bin ich überzeugt, dass in so einem Fall auch Scheidung möglich ist, aber keine, in dem Fall, Wiederheirat. Also da muss man jetzt aufpassen. Aber ich möchte zuerst das Generelle ansehen. Lukas 16, 18 ist auch, das ist noch viel massiver wie der Markus, oder was heißt, da kann man jetzt streiten. Also es gibt vom Grundtext her, könnte vielleicht der Markus sogar noch mehr Heide sein wie der Lukas. Aber in Lukas 16, 18 hast du wieder nicht Israel, nicht die Pharisäer, trotzdem gleicher Hintergrund. Lukas 16, 18. Ein jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Ein jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jetzt hast du zwei ganz klare Aussagen. Jede Scheidung, die kann dramatisch sein, wie sie will, wenn sie zur Wiederverheiratung geschieht, ist biblisch gesehen Bruch der Ehe. Das gilt für die Welt. Das gilt jetzt auch für die Welt, für die Nichtbekehrten. Das muss uns einfach klar sein. Weil das mosaische Gesetz gilt von der strafrechtlichen Seite her noch für die Ungläubigen. Versteht ihr jetzt, warum Gott sagt, die heutige Zeit ist und ihr müsst Offenbarung 9, 20, 21 lesen, die Endzeitsünden, wo man sagt, hier die ganze Welt ist geprägt von Mord, Okkultismus, er sagt Zauberei, Pornoia, diesen ganzen verbotenen Dinge, Ehebruch, das alles ist der Normalzustand. Man muss das einfach sehen, wie Gott es sieht. Und jetzt geht die Bibel ganz einfach hin und sagt, jetzt kommen wir zum der Lehre des Neuen Testaments. Also ich bin kein Jude, obwohl mir manche einreden wollen, ich sei ein Jude, ich sage, du bist klein, hast eine Hakennase, bist heißt Kaufmann, das ist ein jüdischer Name, du malst da und Bilder von Jerusalem, du musst ein Jude sein. Ich sage, naja, so ganz einfach ist es nicht. Dazu müsste meine Mutter eine Jüdin sein, weil der Jude hat immer eine Mutter, die Jüdin ist. Aber wir sind keine Juden. Versteht ihr? Ich bin kein Jude. Ich bin aber auch kein Heide. Ich gehöre zu der Gemeinde. Ich bin gerettet. Jetzt erklärt der Herr Jesus uns, und das muss uns klar sein, die Lehrbriefe sind vom Herr Jesus diktiert und durch den Herr Jesus haben wir praktisch bei den Lehrbriefen Lehre Jesu. Er hat ja noch der Auferstehung der Apostel gesagt, was sie aufschreiben sollen. Jetzt müssen wir einfach gucken, was sagt er bezüglich Ehe aller dieser Dinge. Er sagt hier was ganz Einfaches. Es ist im 1. Korinther 7 und es ist auch im Römer 7. Beides mal im Kapitel 7, beim 1. Korintherbrief. Da kommen wir nachher gleich dazu. Und jetzt vorab im Römerbrief sagt er, Römer 7, 2. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, biblische Lehre. Wenn sie einem anderen Mann so eigen wird, stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Ist er. Das ist eine ganz einfache Sache. Er sagt hier, die Ehe wird beendet, wenn der andere stirbt. Das heißt, man kann eine Ehe nicht anders beenden, biblisch, als durch Tod. Das ist auch der Grund, warum man früher, wenn man Ehepaar getraut hat, ich gehöre da noch dazu, manchmal hat man es sich aufsagen lassen, manchmal hat es nur der getraut hat, gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist einfach biblisch, bis der Tod euch scheidet. Wisst ihr, und da haben, ich weiß nicht, welche Volksgruppe, ich glaube Chinesen war es sogar, oder Japaner, die haben das Sprichwort, ich halte nichts von Fernöstlichem, was Religion, Kultur und Ähnliches betrifft, weil die sind manchmal völlig extrem. Aber die haben einen Satz gesagt, der hat mir gefallen. Die haben Folgendes gesagt. Wenn beides zusammenkommt, das ist natürlich super. Die haben gesagt, ihr Europäer, ihr heiratet die Frauen, die ihr liebt. Ist doch gut, oder? Und sie haben gesagt, wir lieben die Frauen, die wir geheiratet haben. Ist ja klar, wenn das alle tun würden, gäbe es keine Scheidung. Versteht? Wenn natürlich jetzt der andere so stark in Sünde lebt, dass du dich laut 2. Korinther 7 sogar im Zweifel wegen Lumperei vor ihm trennen musst, dann ist nochmal was anderes. Aber das ist ein großes Sprichwort. Wir heiraten die, die wir lieben. Und er sagt, wir lieben die, die wir mal geheiratet haben. Das ist doch klasse, oder? Also manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn. Gell? Also manchmal kommt auch aus der Ecke was gar nicht schlecht ist. Gut, jetzt müssen wir in 1. Korinther 7 rein. Weil jetzt haben wir letztendlich die Lehre, und das ist jetzt auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn zwei unverheiratet zusammenleben, das ist ja heute auch eher der Normalfall. Wenn du heute jemand sagst, du darfst nicht mit dem anderen sexuell zusammenleben, bevor du heiratest, dann erklärt er dich für verrückt. Aber es ist so, ich sage mal bei Korinther 7, bei 10 fangen wir an, aber ich lese jetzt einfach mal eine Stelle vorher. Ab 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, sagt der Paulus. Um aber Unzucht zu vermeiden, Unzucht, Pornoia, also jede verbotene Sexualität, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gäbe der Frau die Zuneigung, die er schuldig ist, und ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Jetzt sagt Paulus, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, nämlich unverheiratet. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Paulus hatte die Gnadengabe, ledig zu bleiben. Ich habe die Gnadengabe, verheiratet zu sein. Versteht ihr? Das ist ein riesen Unterschied. Dann sagt er, ledige Witwe, er erklärt dann alles, was ist, sagt er aber dann Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Also das ist Umfeld. Und jetzt redet der Paulus nicht zu den Juden, er redet nicht wie Markus und Lukas generell zu den unbekehrten Heiden, sondern jetzt redet Paulus zu der Gemeinde Jesu. Versteht ihr? Und jetzt kamen zum Beispiel diese jungen Brüder, Aramäer aus dem Orient, die völlig andere Sicht haben von der Welt wie wir und sagen, wenn ich mit einer Frau intim war, muss ich sie dann heiraten. Ich habe gesagt, nö. Aber die verstehen das anders. Die sagen, jetzt bin ich verheiratet. Da kommen die unter die größte Zwänge. Das ist aber so, die Bibel sagt klipp und klar, du verlässt als Mann Vater und Mutter, bei Frau ist auch nicht anders, du vollziehst die Ehe und du heiratest nach der Obrigkeit, dann bist du verheiratet, vorher nicht, möchte ich betonen. Er sagt bloß, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenlebst und du bist nicht verheiratet, dann ist es Unzucht, unerlaubte Sexualität. Wenn du dich bekehrst, dann vergibt dir der Jesus genauso diese Sünde, wie er dir eine Sünde vergibt, wenn du vorher geschieden warst. Versteht, das Blut Jesu Christi macht mich bei der Wiedergeburt vollständig rein. Was denkt ihr, was ich jetzt gemacht habe? Da kann man jetzt sagen, deine Sünden sind ja lepprig. Naja, kann man streiten. Ich habe meinem Nachbar ungefähr 1100 Kugeln ist er in den Birkenbaum reingeschossen. Kann man sagen, Spinnereien. Ich habe ihm den Baum zerstört. Wisst ihr, wir haben Dinge getan, da kann man heute sagen, hey, das sind ja gar keine richtige Sünde, habt ihr keine richtige hinkriegt. Wisst ihr, heute, zu unserer Zeit war das schlimm. Wir waren bürgerlich. Wir haben ein Auto gefahren ohne Bremse, nur mit Handbremse. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben das Auto nachher illegal einen Schutt runtergelassen. Wir haben an der Schule die Glockenseile rausgerissen. Wisst ihr, kann man jetzt sagen, hey, das sind ja dumme Streiche, aber es war Sünde. Wisst ihr, und so hat jede Epoche ihre spezielle Sünde. Wir haben heute die Sünde aus Offenbarung 9. Wir haben die Sünde der Unzucht. Die Sexualität ist völlig pervertiert. Wir haben die Sünde des Mordes. Also man bringt die Kinder um, wie man will. Wir haben die Sünde der Zauberei. Wir haben Okkultismus, das nur so wackelt. Und wir haben die Sünde des Betruges. Das sind die große Sünde. Und dann sagt Offenbarung 29, es ist eingebettet in Okkultismus, in einen dingschen Teufel gegenüber. Aber hier sagt die Bibel, das ist die Lehre für die Gemeinde. 1. Korinther 7. Wisst ihr, wenn jetzt ein Pärchen kommt und zusammenlebt und sagt, wir sind bekehrt, dann stelle ich sie unter Gemeindezucht. Ist euch das klar? Dann kommen die unter Gemeindezucht. Gnadenlos. Sünde. Die kommen genauso unter Gemeindezucht, wie wenn jemand Ehe bricht. Warum überhaupt nicht reden? Wisst ihr, das ist ein Unterschied. Wenn jetzt jemand oben in den Gottesdienst kommt, ein Pärchen, das zusammenlebt, lasse ich die völlig in Ruhe. Die sind nicht bekehrt. Merkt der Unterschied? Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich ein Jude bin, unter mosaischem Gesetz bin, ob ich ein Heide bin, der nicht bekehrt ist, ein riesiger Unterschied, ob ich ein Gläubiger bin. Und Korinther 7 ist der Gläubige. Aber nochmal, für den Ungläubigen gilt, Scheidung, wenn es zur Wiederheirat kommt, verboten, ist Sünde, ist Ehebruch. Und jetzt kommen wir hier zum Punkt, wo er zuerst schon mal erklärt, Ehe muss sein. Ich hätte jetzt eigentlich, wenn ich ganz korrekt gewesen wäre, gucken müssen, wie man in Korinth geheiratet hat. Habe ich vergessen, Entschuldigung. Was ist in Korinth passiert? Aber die haben genauso Obrigkeit gehabt, man hat gewusst, wisst ihr, wichtig ist, wenn die Motilone zwei Eheleute gesehen haben, dann haben sie gewusst, das sind die, die nebeneinander eine Hängematte haben. Dann haben sie gewusst, das sind Eheleute, die haben zwei Hängematten. Bei uns, und darum bin ich mit meinen russlanddeutschen Brüdern gleich gar nicht einig, wenn die sagen, ich muss zum Prediger den Ehering abziehen, verlangen sie von mir. Mein nicht mehr. Nicht alle. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Ehering ist das Zeichen, wenn mich jemand sieht, ich bin verheiratet. Wenn jemand meine Frau sieht, sieht der Ehering, ich bin verheiratet. Von daher bin ich dagegen, den Ehering nicht zu tragen. Ich bin auch dagegen, den Ehering links zu tragen. Das machst du in der Schweiz. In der Schweiz hat den Ehering links. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist mir neu. Aber in Deutschland hast du den Ehering rechts und damit sehen wir, du bist verheiratet und damit ist die Person tabu. Wieso? Und jetzt geht die Bibel ganz einfach hin ab Vers 10. Jetzt kommt Lehre für die Gemeinde. Den Verheirateten, also generell Verheirateten, gebiete nicht ich, sondern der Herr. Entschuldigung, warum verschärft der Paulus jetzt die Lehre so radikal, dass er sogar hingeht und sagt, das ist nicht Lehre von mir, die andere Schriften des Paulus sind ja auch nicht bloß Lehre von ihm, das ist auch das Wort Gottes. Aber jetzt betont er nochmal ausdrücklich, diese Lehre, ab Vers 10, ist Lehre Jesu Christi. Das hat der Herr besonders aufgetragen. Dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und der Mann soll die Frau nicht entlassen. Wisst ihr, jetzt hast du hier zwei glasklare Aussagen für Gläubige, ausdrücklich Gläubige. Damit sagt er klipp und klar, du sollst als Gläubiger nie die Scheidung betreiben. Weil die Bibel geht immer davon aus, dass du als Gläubiger nicht in Ehebruch lebst, nicht säufst, nicht deine Frau schlägst. Ihr müsst es richtig sagen. Bei der Welt geht er davon aus, dass die Welt das macht. Aber beim Gläubiger geht er davon aus, der macht es nicht. Darum sagt er, du darfst den anderen nie entlassen, weil die zwei Gläubigen, da geht die Bibel davon aus, dass sie ein gewisses Niveau haben. Wobei ich natürlich auch einen Missionar hatte, er war ein Schweizer, sie ein Deutsche. Da hast du geklingelt, da ist die Frau da gestanden mit einem blauen Auge, der hat sie gehauen. Die Ehe ist gerettet worden, bin ich heute nur dankbar dafür. Das gibt es also auch, muss alles aufpassen. Aber in der Regel geht die Bibel davon aus, dass hier keine Entlassung geschieht und dann sagt er klipp und klar, Wenn eine Scheidung ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Versöhnung und Rückkehr. Das war zum Beispiel im mosaischen Gesetz gar nicht möglich. Wenn ihr den 5. Mose 24 und die andere Stelle im Alten Testament lest, wenn ich geschieden war, durfte ich den, von dem ich geschieden war, nicht mehr heiraten. Aber hier sagt die Bibel gerade das Gegenteil. Im Neuen Testament, für die neutestamentlichen Gläubigen, ist gerade umgekehrt. Er soll sogar wieder zurückgehen zu dem. Wenn es möglich ist, wenn der auch wieder verheiratet ist, ist es vorbei. Und dann sagt er klipp und klar, aber Gläubige, da haben wir es richtig verstehen, hier redet die Bibel von Gläubigen. Und dann sagt er klipp und klar, und es soll keine Entlassung geschehen. Das heißt, wenn ich das jetzt ganz sachlich betrachte mit allen anderen Hintergründen, dann soll der gläubige Teil nie der andere wegschicken. Wenn der andere geht, zum Beispiel vor allem auch, wenn gläubig ungläubig ist, dann geht's weiter. Den Übrigen aber sage ich nicht der Herr. Entschuldigung, ist ja brutal. Paulus sagt ab 12, er geht jetzt eine Stufe runter in der Erweisung. 10 und 11 ist so radikal, Erweisung des Herrn, dass es zementiert ist. Dann in 12 geht er runter und sagt, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Das ist also wieder der gleiche Gedankengang. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt nämlich überfromme Kreise, wenn da die Frau oder der Mann nicht gläubig war, dann haben die Leute dazu animiert. Ich kenne sogar einen Fall, total dramatisch, ich kann euch die Gemeinde sagen, ich finde es eine Schande. Die haben eine Frau so lang bearbeitet, bis sie sich für ihren Mann hat scheiden lassen und sagt, weil der war nicht fromm genug. Der hat psychische Probleme gehabt, der war auch schlimm dran, aber inzwischen ist der glasklar bekehrt und sowas von klar, dass ich behaupte, er ist dreimal klarer wie sie. Wisst ihr, und er sagt klipp und klar, du darfst den Ungläubigen nicht wegjagen, weil er ungläubig ist. Du musst in deiner Ehe bleiben. Auch wenn du sagst, ich ertrage es nicht, der ist nicht gläubig, ich bin gläubig. Er sagt klipp und klar. Und deine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen. Es kann sein, du musst dich trennen, weil der andere sich so schlimm benimmt. Ich hatte es bei der Schwester. Ich habe die Schwester betreut. Wir haben telefoniert, ich übertreibe es einmal, fast jeden Tag vor Gott beraten, was mache ich heute mit ihm? Sie ist dann zeitweise ausgezogen, wieder ein, zwei Tage, dann ist er wieder da gewesen. Wisst ihr, sie hat ihn immer versorgt, sie hat immer ihre Pflicht getan, aber sie hat es nicht ausgehalten. Er hat einen Ehebruch aufgelegt mit einer Frau, die sich Schwester genannt hat. Das kann man sich nicht vorstellen, Katastrophe. Wisst ihr, da gibt es so Fälle, Sonderfälle, da musst du dann entscheiden von Minute zu Minute. Aber der Grundsatz ist der, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, wisst ihr, so scheide er sich. Also die Bibel sagt klipp und klar, wenn dir der Mann davonläuft, ist nicht dein Problem, weil der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Da steht im Griechischen sklavisch gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Jetzt sagt die Bibel was ganz Klares. Sie sagt, wenn du ein Gläubiger bist, in der Regel bist du durch das vollkommene Opfer dazu in der Lage, Dinge auszuhalten, Dinge zu verarbeiten. Wir haben schon Fälle, wo jemand sich entscheiden lassen, wo wir dann gesagt haben, sie sind beide nicht gläubig, sie können gar nicht. Die Situation war so bösartig, dass die euch sagen müssen, geht halt nicht. Wiederum, wenn das Gläubige gewesen wäre, hätte ich seelsorgerlich was ganz anderes gesagt. Da hätte ich gesagt, pass mal auf, ihr beide kennt der Herr Jesus, ihr beide habt das vollkommene Opfer und ihr könnt hier Korinther 10 nicht rumspielen. Und hätte sie unter Druck gesetzt, dass sie geistlich bleiben. Aber wenn jetzt mir der Ungläubige davonläuft und sich von mir scheiden lässt, wisst ihr, jetzt kommen wieder Gläubige, die haben ein furchtbar schlechtes Gewissen und sagen, mir hat das sogar eine ungläubige Kollegin gesagt, die halb fromm ist, aber nicht bekehrt. Sie hat zu mir gesagt, Karl Hermann, ich bin gezeichnet für mein Leben, ich bin eine geschiedene Frau. Am liebsten hätte ich zurück gesagt, bekehr dich endlich, dann ist das Problem los. Wisst ihr, dann spielt es keine Rolle, weil es ist gelöscht. Wisst ihr, es ist einfach so, die Bibel sagt, du bist da nicht sklavisch an diese Ehe gebunden. Dann ist es vor Gott in Ordnung, dass die Ehe beendet ist. Versteht ihr? Bloß die Bibel sagt klipp und klar, du kannst nicht wieder heiraten. Und wenn man jetzt weiter guckt, ganz dramatischer Punkt. Was ist jetzt, wenn ich ein Mann bin und aber ist jetzt wichtig, Mann. Ich bin als Mann geschieden und dann wieder verheiratet. Nicht die Frau, der Mann. Die Bibel unterscheidet hier. Ich bin als Mann geschieden und wieder verheiratet. Hab das erkannt, kann sogar vor der Bekehrung gewesen sein. Ich habe voll viel Buße getan und das Blut Jesu hat diese Sünde gelöscht. Dann bin ich, wie wenn ich nicht gesündigt hätte, ist klar. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann ist derjenige Gläubige genauso ein vollwertiger Gläubiger wie jeder andere auch in der Gemeinde. Er hat bloß einen Unterschied. Er darf laut 1. Timotheus, und das ist ein wichtiger Punkt, Kapitel 3, darf er kein Ältester werden. Weil die Bibel hier etwas ganz einfach sagt, und da meint sie nicht Polygamie, da heißt es, 1. Timotheus 3, 2, nun muss aber ein Aufseher, also ein Ältester, untadelig sein, Mann einer Frau. Also, Zahlwort, er darf rechtlich bloß mit einer Frau verheiratet sein. Es gibt Leute, die haben sich scheiden lassen, haben wieder geheiratet, die Sünde ist vergeben, aber vor Gott sind sie doppelt verheiratet, obwohl es vergeben ist. Und jetzt kommt halt das Problem, dann sagt die Bibel, dann kein Ältester, aber ansonsten völlig normaler Gläubiger, keinerlei Einschränkung. Die Bibel nennt nirgends eine Einschränkung, darum ist es sogar aus meiner Sicht falsch und sogar kann Sünde sei, wenn man das macht, was mir jetzt wieder eine Schwester erzählt hat, dass man dann hingeht und sich, wenn man zum Glauben kommt, das ist dann unter Umständen sogar so, Scheidung, Wiederheirat und dann ist der Ungläubige, in dem Fall ein Ungläubiger, weil danach erst Frau sich bekehrt hat. Versteht ihr? Die bekehrt sich erst danach und jetzt ist sie geschieden, wieder verheiratet unter Frau und hat einen Mann, der ungläubig ist, und jagt sie davon, indem sie sich scheiden lässt. Ist nicht in Ordnung. Sondern sie hätte jetzt als Gläubige 1. Petrus 3 vollziehen müssen. Sie hätte ihren Mann gewinnen müssen als Gläubige, der sich bekehrt. Und wenn er sich dann bekehrt hätte, dann wäre die Sünde gelöscht worden, dann wäre die Ehe in Ordnung gewesen. Das ist der Unterschied. Es geht nicht so, dass man sagt, das gilt, das gilt. Du musst immer gucken, auch für die Bibelstelle. Israel allgemeingültig, für Heiden oder für uns gültig. Sag es mal ganz einfach. Zusammenfassen. Ich habe es hier nochmal drauf. Matthäus 5, 31, Hintergrund 5. Mose 24, 1, dieser Scheidebrief, ist ganz einfach. Sie sagt, unter dem mosaischen Gesetz war eine Scheidung, ein Scheidebrief möglich, wenn Pornoia, unerlaubte Sexualität, vorlag, egal was es war. Matthäus 19 hat genau der gleiche Gedanke, ist auch Matthäus-Evangelium, aus Evangelium für die Juden, sagt das Gleiche, es ist möglich, dann letztendlich diese Ehe ohne Folge zu scheiden, wenn dieser Grund wirklich da war. Wobei ich jetzt einmal sage, wenn du mal das Neue Testament da guckst, zum Beispiel Johannes 8, wie sie eine Frau im Ehebruch ergriffen bringet, und zum Ehebruch brauchst du zwei, sind wir einig. Da ist bloß einig, seit Frau, die hat sie gesteinigt und Mann haben sie laufen lassen. Gell? Da ist natürlich ganz viel Lumperei, das hat der Herr Jesus gewusst. Aber dann gehen wir weiter und dann in Markus 10, 11 sagt er, das ist jetzt für alle gemein die Heide, sagt er klipp und klar, Scheidung, Wiederheirat, Ehebruch, aus. Verboten, wo man gar nicht reden. Aber wenn jetzt dann jemand hingeht und sich bekehrt und sich reinigen lässt durch Jesu Blut, dann ist das genauso vergeben. Versteht ihr, das ist rum. Zu mir kam ein Bruder, viele, viele, viele Jahre verheiratet. Ich habe ähnlich eine Verkündigung gehabt, ich weiß nicht, wann das war, es gibt nur eine Kassette davon, wo ich das aber erklärt habe, dass praktisch, wenn jemand geschieden ist und sich wieder verheiratet, dass vor Bibel her es Ehebruch ist. Dann kam er zu mir völlig entsetzt. Kam zu mir und hat gesagt, Karl Hermann, ich habe das gemacht, vor so vielen und so vielen Jahren. Wobei ich nicht mal mehr weiß, was er oder sie, das ist ja egal. Und du hast gesagt, der Bruder hat sich im Wort Gottes voll unterworfen, der hat auch Buße getan, dem war es grausig. Dann hat er mich gefragt, darf ich jetzt nicht mehr zum Abendmahl? Dann habe ich gesagt, pass mal auf, diese Sünde ist dir genauso vergeben wie die andere. Wenn du auch Buße tust und du hast Buße getan, du kannst zum Abendmahl. Ist gar keine Frage. Aber wenn jetzt ein Gläubiger kommt, heute, und sagt, ich bin geschieden als Gläubiger und jetzt will ich wieder heiraten, muss ich sagen, nö, geht nicht. 1. Korinther 7. Wenn ein Ungläubiger kommt und fragt, ganz einfach, ist Scheidung Sünde? Sei nicht unbedingt. Kommt drauf an. Ist Wiederheirat Sünde? Sei ja. Die dann der Herr aber wieder vergibt. Versteht ihr? Da kommen die Gläubigen und sagen, ja, meine Scheidung und meine Wiederverheiratung war vor der Bekehrung. Muss ich sagen, hat der Herr vergeben, aber die Folgen sind trotzdem so. Aber ich kann dann trotzdem als Gläubiger nicht nochmal einen neuen Weg einschlagen, versteht ihr? Sobald ich gläubig bin, aus. Vorbei. Keine Scheidung, keine Wiederheirat. Aus. Sagt Bibel klipp und klar, Schläre Jesu. Als Ungläubiger, wenn er sich scheidet und sich wieder verheiratet, Sünde. Wisst ihr, das ist jetzt der Fall. Jetzt kommen wir zur Praxis. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Missetat. Wenn jetzt wirklich ein Gläubiger von ganzem Herzen hier Buße tut, dann ist das in Ordnung. Wenn natürlich jetzt ein Gläubiger hinterhältig ist und zum Beispiel sagt, ich weiß, dass ich das nicht darf, aber ich will zu Deutsch meine Frau loswerden. Oder unter Einfluss von Überfrommen. Die haben der Frau gesagt, du musst deinen Mann loswerden. Und dann ist es Sünde. Wisst ihr, das ist dann mutwillig sündigen. Man muss es einfach ganz nüchtern sachlich sagen. Wenn aber jemand wirklich Buße tut, das ist vor der Bekehrung gewesen, oder es ist nach der Bekehrung gewesen, er hat wirklich Buße getan, von ganzem Herzen, dann ist er frei. Wenn aber jetzt jemand hinterhältig vorgeht und sagt, naja, der Herr wird mir das vergeben. Dazu ist 1. Korinther 7 zu radikal. Er sagt, das ist die Lehre des Herrn. Keine Scheidung, keine Wiederheirat, sondern wenn, dann Versöhnung oder ledig bleiben. Klare Aussage. Wissen Sie, jetzt hast du eine ganz einfache Aussage. Wenn du die Tabelle dir nochmal ganz sachlich vornimmst, dann muss ich sagen, dann lehrt die Bibel im Judentum, wo das mosaische Gesetz galt, unterm Scheidebrief, also unter dem Dach des Scheidebriefs, die Thematik des Scheidebriefs. Genau die gleiche hier. Gott will keine Scheidung, ist nicht sein Wille. Er will auch keine Wiederverheiratung. Es sei denn, es liegt Unzucht vor, war unter dem mosaischen Gesetz erlaubt. Für die Nichtjuden und für die Heiden gilt es nicht. Für die gilt Scheidung, Wiederheirat, egal ob Mann oder Frau, grundsätzlich Sünde. Das ist eine von den Sünden, wo nachher bei Rettung, bei Wiedergeburt vergeben werden. Aber jetzt, wenn da jemand kommt, wisst ihr, da kommen die ganz verdrehten Gläubigen und sagen, du bist wieder verheiratet? Und dann setzen die Leute eventuell unter Druck und sagen, jetzt musst du dich scheiden lassen. Das ist völliger Quatsch. Es gibt keine Bibelstelle, die sowas sagt, sondern die Sünde ist vergeben. Derjenige kann dann halt kein Ältester werden als Mann. Ist aber die Frau geschieden, wieder verheiratet, dann kann der Mann trotzdem Ältester werden. Steht ihr? Es ist nur, wenn es den Mann betrifft. Und jetzt kommen wir halt zu dem entscheidenden Punkt. Das heißt, für die Gemeinde Jesu ist das alles ausgeschlossen. Es kann ein Wiedergeborener sich nicht scheiden lassen, kann vor allem der Gläubige nicht wegjagen und kann sich nicht wieder verheiraten. Er begeht dann absolut eine Sünde, wo der Herr dann eingreift. Wisst ihr, und jetzt musst du einfach gucken, welche Situation hast du. Man kann manche Situationen nicht pauschal sagen. Aber eins ist ganz klar. Der Wille Gottes ist weder Scheidung noch Wiederheirat. Das mosaische Gesetz ist längst erledigt. Und für die Heiden hat es Gott so definiert, dass er genau die eine Stelle wegen Pornoia, wegen der unzulässigen Sexualität aufgehoben hat. Das heißt, für die Ungläubigen gilt die Stelle nicht. Ich muss dem Ungläubigen sagen, wenn du dich scheidest, wieder heiratest, hast du vor Gott, hast dich versündigt. Das ist Sünde vor Gott. Das ist Ehebruch. So schlimm, wenn du Ehegebruch hast. Und dem Gläubigen muss sagen, du kannst gleich gar nichts. Du darfst auch den ungläubigen Ehepartner nicht wegjagen. Du musst ihn jetzt gewinnen. 1. Petrus 3,1. Du musst ihn suchen. Es gibt eigentlich Sondersituationen, wie jetzt mit der Schwester. Ist übrigens nicht gut gegangen. Der Mann ist dann gestorben, es ging nicht gut. Es gibt auch Fälle, wo es gut geht, aber es ist nicht gut gegangen. Wisst ihr, jetzt muss man einfach ganz sachlich hingehe und wenn die Leute fragen, was lehren wir? Dann kommen sie zu mir und sagen, Karl Hermann, was lehrst du? Sag ich, gar nichts. Ich sage, die Frage ist falsch. Du musst sagen, was lehrt die Bibel? Jetzt kommen nämlich Brüder, namhafte Brüder. Könnte ich Namen sagen? Hochstehende Brüder. Viel angesehener in der frommen Welt, wie ich es bin. Die kommen jetzt und sagen, 1. Korinther 5 heißt Pornoia. Und meistens ist es so, er musste dann ehrlich sagen, meine Frau ist davon gelaufen. Weil ich bin halt jetzt inzwischen so weit, dass ich ganz nüchtern sachlich sage, alle diese Leute, die hier Bücher schreiben, gegen das, was ich jetzt aufgezeigt habe, das, was ich jetzt aufgezeigt habe, ist der biblische Befund. Die hier Bücher dagegen schreiben, sind in der Regel Beteiligte. Und wenn ich ein Beteiligter bin, würde ich die Finger davon lassen, ein Buch zu schreiben. Weil damit ist ja der Verdacht, dass ich sage es mal vorsichtig, hier parteiisch bin und nicht biblisch handle, riesengroß. Dann kommen Leute zu mir und sagen, wie kannst du mit jemandem zusammenarbeiten, der den Hintergrund hat, der genau das getan hat? Dann muss ich ihnen sagen, pass auf, das ist einfach. Die Bibel lehrt nirgends, dass ich hier sortieren muss. Wenn wir beide eingeladen werden bei Dritten, ist voll okay. Sag ich was ganz anderes, ich hole so jemand nicht nach Halbstadt. Klare Aussage. Wisst ihr, da muss man wieder korrekt sein, da will Korinther 7 und da vorbei. Ja, wenn ihr jetzt schlau seid, werdet ihr mir sagen, Karl Roman, mit diesem Befund kannst du nicht jede Frage klären. Ja, ist richtig. Du kannst hier nicht jede Frage klären, die es gibt. Also brauchst du Jakobus 1, Vers 5, vor allem Vers 6. Du musst ohne zu zweifeln Gott in bestimmte Situationen um Weisheit bitten, wie du vorgehen sollst. Ich erzähle euch einen Fall. Ich hatte einen Mann, der war Okkultist. Okkulter geht es nicht mehr. Dieser Mann ist hochstudiert mit Doktortitel und zwar genial. Dieser Mann kommt so radikal zum Glauben, dass er nachts um zwei aufgestanden ist und kniend die Bibel gelesen hat, bevor er seinen Job angetreten hat. Ich habe in meinem Leben nicht viele Männer gesehen, die so hingegeben waren vor Gott. Aber er hat ein Problem. Er war geschieden. Seine Frau, die er hatte, war geschieden im Ausland. Es gab keine Papiere. Im Zweifel war er sogar ein Bigamist. Er hat mit ihr zusammengelebt. Sie hatte zusammen 4 Kinder. Es kamen die Leute zu mir und gesagt, Herr Lohmann, was sollen wir tun? Ich habe ihnen dann den biblischen Befund aufgezeigt. Ich habe gesagt, sind ja keine Juden. Hier, Scheidung, Wiederheirat, geht nicht. Habe ihnen klipp und klar gesagt, Situation ist so, du lebst in Hurerei, also in Unzucht. Und dann habe ich dem Bruder der einzige biblische Weg gesagt, der gilt. Ich habe es lang vor Gott bewegt, was hier stimmt. Die Folge davon, dass er sich von uns völlig getrennt hat, ist so viele Jahre her, weiß so gut wie niemand mehr in unseren Reihen. Ist auch egal. Aber er hat dann Folgendes gemacht, wo mein Rat kam. Und jetzt kommt etwas ganz Hochinteressantes. Die Frau hat uneingeschränkt zugestimmt. Die Frau sagte, jawohl, so sehen wir es auch. Sie hat mit der Beate gesprochen. Und die Frau hat uneingeschränkt zugestimmt und sagt, genau, ich glaube, dass so biblisch ist. Ich habe es ihm gesagt und es war aus. Ich habe denen gesagt, du bist geschieden, du darfst nicht wieder heiraten. Das Zweite, was ist, du kannst die Frau gar nicht heiraten, wenn sie keine Papiere hat. Wenn du sie heiratest, wäre es eventuell so, dass du Bigamie begehst. Also gibt es bloß eins, sexuell darfst du nicht mehr mit ihr zusammen sein. Du musst dich von dieser Frau trennen, körperlich, räumlich. Aber du musst mit deinem Geld, das du hast, mit deinem Job, der hat genug Geld gehabt, du musst die Frau und die Kinder uneingeschränkt versorgen, wie wenn du noch praktisch mit ihr in Wirklichkeit verheiratet wärst und du bist ja der Vater dieser Kinder. Du musst sie vollständig versorgen, aber ihr müsst euch rigoros trennen. Könnt ihr nicht ertragen. Wisst ihr, was meine Brüder gelehrt haben? Namhafte Brüder. Da hat es mich dann umgehauen. Ein Bruder, ich könnte euch den Namen sagen, der hat zu ihnen gesagt, zu ihm, weißt du, bei dir ist alles so durcheinander und alles kaputt. Das ist doch völlig egal, was du machst. Heirat sie. Sie hat keine Papiere gehabt, war Italienerin. Sie hat keine Papiere gehabt. Es gab keinen Beweis, dass sie geschieden ist. Das wäre eventuell Bigamie gewesen. Aber es wäre auch sonst nicht gegangen. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem, wo ich jetzt erörtert habe. Das, was ich euch heute gezeigt habe, das ist der Grundsatz. Israel mit einer Ausnahme möglich. Generell von Gott her, jede Wiederheirat Sünde, jeder Wiederheirat Ehebruch. Bei den Gläubigen noch verschärft. Du darfst zum Beispiel, wo ein Ungläubiger jetzt vielleicht der andere weghaben muss, weil er es nicht aushält, für den Gläubigen gilt es nicht. Aber wenn der Gläubige dich sitzen lässt, musst du ertragen. Und damit geht die Bibel davon aus, dass ein Gläubiger ein ganz anderes Niveau hat. Und jetzt hört nämlich der Spaß auf, wo man den Unterschied sieht, ob die Erlösung bloß theoretisch im Kopf ist oder ob sie Praxis ist. Dann wird es nämlich zur Praxis. Die Bibel geht davon aus, wenn jemand wirklich gläubig ist, wirklich gewaschen ist im Blut Jesu, wirklich mit Christus gekreuzigt ist, dann hat er geistlich die Mittel, das alles auszuhalten. Die Bibel klipp und klar. Beim Gläubigen? Ja. Beim Ungläubigen sagt sie klipp und klar, der hat die Mittel nicht, der hat keine Chance. Und trotzdem ist Sünde. Steht ja. Also was lehrt Albstadt? Albstadt lehrt überhaupt nichts anderes, als was in der Bibel steht. Sie sagt klipp und klar, Scheidung verboten, Wiederheirat verboten, Ausnahme des Judentum. Die Stelle in Matthäus 5 und 19 könnt ihr nicht als Alibi heranziehen. Und vor allem im Neuen Testament, absolut Lehre Jesu, Paulus sagt, das lehrt der Herr, dass hier man genauso vorgehen muss wie 1. Korinther 7. Gibt es so eine Sondersituation wie jetzt bei dem Arzt, dann muss ich sagen, kein Pauschalurteil, sondern hingehe vor Gott, bete, was soll ich tun in so einer Situation? Schlimmst ist das, was die Brüder getan haben, dass man sagt, das ist sowieso alles, hey, jetzt komm, jetzt mach, was du willst. Das ist nicht biblisch. Die Bibel hat für alles eine ganz saubere Lösung. Nur musst du manchmal auch beten, bis du Weisheit vor Gott hast, wie die ihre Situation handelt. Gut. Es war jetzt kein schönes Thema, aber wisst ihr, was das Thema hat? Es hat einen riesen Vorteil. Es ist live. Und zwar live im Jahre 2018. Versteht ihr? Du hast heute eine totale Verwerfung endzeitlich der Ehe. Wisst ihr, und dann hast du Dinge. Wisst ihr, ich treib's mal auf die Spitze. Jetzt kommt jemand zu dir, der ist als Mann geboren, sagt, ich habe mich schlecht umwandeln lassen, ich bin jetzt eine Frau. Wisst ihr? Und dann fängt der Zirkus an. Wisst ihr, ich möchte nur zeigen, in der Endzeit gibt es Dinge, von denen träumst du nicht einmal. Ich bin da manchmal da gestanden, ich habe nichts mehr sagen können, habe zu den Leuten gesagt, ja, Entschuldigung, gibt es sowas? Wisst ihr? Und da brauchst du dann die Weisheit von Gott. Das, was ich jetzt erklärt habe, sind die Normalfälle. Aber es gibt Dinge, wo du jemand sagen musst, Entschuldigung, vor Gott, als dann kommt nämlich die Aussage, ja, es gibt einen Zwitter, der zwei Geschlechter hat. Das ist die Ausnahme, ich meine das jetzt nicht, das sind oft andere Leute, wo die Sünde das vorherrschend ist. Und da musst du vor Gott einen Einzelweg suchen. Aber die Grundsätze, so wie ich es hier in der Tabelle aufgeschrieben habe, das ist biblische Lehre und die kann man nicht antasten. Nur, was mir wieder ganz wichtig ist, wenn jetzt jemand das als Vergangenheit hat, er muss sich klar sein, wenn er wirklich Gott dient und ehrlich dem Herr Jesus dient, und hier keine Lumperei, nichts, selbst wenn er Lumperei einmal hergestellt hat, wenn er ehrlich jetzt vor Gott dienen will, kommt zum Herr Jesus, bittet um Reinigung, dann löscht das Blut Jesu Christi alles. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn aber jemand sagt, ich weiß, dass ich es nicht darf und ich tue es jetzt einfach hinterhältig, in dem Gedanke, das Blut wird es ja schon löschen, dann kriegt er ein Problem. Mich beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Danke dir auch, dass du uns elende Menschen, die wir so unter diesem Fluch der Sünde auch zu leiden haben im Alltag, dass du jedes Problem löst. Und ich danke dir und bete dich dafür an, dass du in der Bergpredigt das so klar gezeigt hast, dass du uns auch so klar zeigst, der Unterschied zwischen Israel, der Unterschied zwischen der Heide und der Unterschied zwischen uns, der Gemeinde. Und dass du uns dieses große, vollkommene Opfer gegeben hast, mit dem wir Dinge tun können, die ein Heide nie im Leben tun kann, wo Heide nur staunen kann, was möglich ist. Jetzt gib einfach Gnade, auch in unseren Reihen, dass alle diese Fragen biblisch so sauber gelöst sind. Hilf aber auch, dass in unseren Reihen nicht geschieht, dass der Teufel Leute verklagen darf, wo in Wirklichkeit Vergebung ist und alles in Ordnung ist. Erbarme dich einfach. Du bist der Herr, wir erwarten auch von dir und glaube das von ganzem Herzen, dass du durch unsere Reihe gehst, dass du in Mitte des Leuchters wandelst und dein Triumph in unserem Herzen aufrichtest. Das möge geschehen zu deiner Verherrlichung. Amen.